Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Heute habe ich eine Frau bei mir, die bereits vor 15 Jahren gezeigt hat, wie aus einer Idee ohne Geld, ohne Investoren und ohne Sicherheitsnetz eine internationale Luxusmarke werden kann. Heute tragen Weltstars wie Karl Lagerfeld, Johnny Depp oder Lady Gaga ihren Schmuck. Deswegen freue ich mich ganz sehr, dass heute bei mir ist Nina Heid von Capulet. Hallo und herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können, weil deine Geschichte ist ja wirklich wahnsinnig spannend und aufregend. Vor 15 Jahren hast du bereits angefangen. Und ich will gerne mit dir so ein bisschen über deinen Weg sprechen, aber auch über das Thema Finanzen und Investitionen. Da haben wir ja schon ein bisschen im Vorfeld drüber gesprochen, auch wie du da aufgestellt bist. Und ja, und wie es auch dazu kam, dass Karl Lagerfeld, Johnny Depp oder Lady Gaga auch deine Kreationen tragen. Aber starten wir vielleicht mal mit dem Beginn. Wo hast du vor 15 Jahren angefangen? Wie war damals der Start?
Also vielleicht gehe ich da noch einen Schritt davor. Ich habe so bis dahin eine ganz klassische Bildungskarriere. Also ich habe Abitur gemacht. Gut, die einzige Ausnahme, da geht's vielleicht schon los. Ich war die Jüngste damals in meinem Jahrgang. Also ich war 3 Jahre jünger als der Rest und war da die jüngste Abiturientin Deutschlands, soweit ich. Also ich musste damals auf die Bühne, da wurde das auf jeden Fall gesagt. Dann habe ich...
Kam es dazu? Also wie viele,
ich war so super jung, ich bin so ganz, ganz jung eingeschult worden und dann hat es eigentlich alles ganz gut funktioniert. Also ich war auch immer sehr gut in der Schule, außer bei allem, was eben mathematisch war. Genau, da sind wir schon am Thema, dass ich eben jetzt nicht die klassische Investorin bin, weil mir das überhaupt nicht liegt und ich da nie Bock drauf hatte. Dann habe ich eben Abitur gemacht, habe einen Doppelmagisterabschluss gemacht mit Medienwissenschaften und Pädagogik, war dann Redakteurin einige Jahre und hatte aber schon immer, ich war schon immer die Kreative. Also andere oder meine Familie würde wahrscheinlich sagen, die Verrückte, weil ich komme schon auch aus so ein bisschen so einer klassischen Familie, Brüder, BWLer, Anwälte, Vater, Onkel, alles Anwälte und dann komme ich und bin dann noch der Meinung, out of the blue, ohne irgendein unternehmerisches Wissen, mache ich mich jetzt selbstständig. Also das war jetzt nicht unbedingt so supported von meiner Familie, sagen wir mal so. Und ich war da eben bei einem Fernsehsender damals als Redakteurin und da kam natürlich auch immer von außen, hey, so wie du rumläufst und du musst da irgendwie dein eigenes Ding machen. Und das sagt sich von außen natürlich leichter. Und Mode fand ich schon immer interessant. Das habe ich aber nie so für mich gespürt. Und ich wollte, wenn ich was mache, so ein bisschen, wo so auch meine Leidenschaften liegen, wie jetzt so zum Beispiel mein großes Thema in meinem Leben ist Literatur und ausgehend oder vielleicht als Basis daran habe ich angeknüpft eben mit dem Schmuck, weil ich ja keinen klassischen Bling-Bling-Schmuck mache, sondern wir fertigen auch heute nach 15 Jahren immer noch, jetzt in mehreren Manufakturen, jedes Schmuckstück von Hand und immer nach Kundenwunsch. Und wir sind spezialisiert auf persönliche Gravuren, sprich auf die Geschichten, die der Kunde mitbringt, die verewigen wir in Silber und in Gold.
Und wie war der Start? Also das heißt, du hast in einer Redaktion gearbeitet und dann, man weiß ja auch, das soll vielleicht so sagen, als Redakteurin, das weiß ich auch, ich habe früher auch als Redakteurin gearbeitet, hat man jetzt auch nicht das beste Gehalt, dass man jetzt sagen kann, ich gründe jetzt. Also wie hast du damit gestartet?
Also sagen wir mal, der Ausstieg aus der Redaktion ist mir leicht gefallen. Ich habe einfach meinen Vertrag nicht verlängert und bin gegangen und fand mich damals wahnsinnig cool. Heute denke ich, wow, wahnsinnig dumm. Ich hatte nämlich wirklich überhaupt keine Ahnung. Also das ist jetzt nichts, was ich heutzutage empfehlen würde, das so zu machen wie ich. Also ich hatte weder irgendeine unternehmerische Knowledge, geschweige denn Startkapital und habe einfach ganz klein angefangen. Also minimales Budget habe ich aufgetrieben, indem ich tatsächlich alles, was so ein bisschen wertvoll war, also so die ansatzweise okay teure Handtasche, Lederjacke oder was ich so hatte, hatte ich tatsächlich verkauft, dass ich ein bisschen Kapital hatte, um eben, damals hatte ich nur Silber, heute machen wir natürlich auch Gold und Diamanten, da rein zu investieren. Und dann habe ich ganz, ganz klein angefangen, also mit einer ganz mini kleinen Kollektion und habe dann relativ schnell Klinken geputzt in Redaktionen und habe da gezeigt, hallo, ich bin Ina, wir machen hier den schönsten Schmuck der Welt, wann kann ich kommen, Mittwoch oder Donnerstag? Und habe mich da reingesneakt in die Magazine und dann ging das zum Glück relativ schnell mit Veröffentlichungen und auch eben dann mit den ersten Verkäufen.
Jetzt hast du nicht erzählt, dass du irgendwie gelernte Goldschmiedin bist oder so. Hast du dir das alles selbst beigebracht?
Jein, also man muss es schon auch beigebracht, also von jemand oder gezeigt bekommen. Ich bin, wie gesagt, ich habe einen doppelten Magisterabschluss und bin keine gelernte Goldschmiedin, auch nach wie vor nicht, wobei ich sämtliche Arbeitsschritte natürlich mittlerweile kann. Aber das war, ich habe am Anfang, als ich die Idee hatte, war das auch nicht so, dass ich das in irgendeiner Form selber mache, sondern ich hatte mir eine Goldschmiede gesucht. Ich wäre auch damals nach Pforzheim gegangen, ist ja nach wie vor so ein bisschen das Goldschmiedemecker, habe dann glücklicherweise eine Werkstatt in München gefunden, die so operating meine Ideen umsetzt. Und dann ging es aber relativ schnell los, dass ich so, wie machst du das? Kann ich mal? Und dann habe ich selber natürlich da so zugelangt, weil ich schon immer eben, ich habe immer gern gezeichnet. Ich bin total der haptische Typ und ich weiß auch, dass ich das gut kann. Also auch heute jegliche Art der Kollektion oder diese verrückten Statement Pieces, die wir so machen, die schnitz alle ich. Also die sind alle aus meiner Hand, finde ich heutzutage immer noch toll.
Wie kommt es, dass man dann sozusagen sagt, ich gehe Klinken putzen, bin in den Redaktionen, stelle meine Mini-Kollektion vor und bis zu dem Schritt, wo Johnny Depp deine Halskette trägt?
Das ging lustigerweise Hand in Hand. Also es ging, glaube ich, los mit dem, er lebt ja jetzt nicht mehr, mit Lagerfeld, also schon wirklich dem größten Celebrity. Das war über die Cosmopolitan und die hatten mal über meinen Schmuck berichtet und dann hat mich die Redakteurin angeschrieben, hey, ich interview Karl, ich würde ihm total gern was mitbringen, ich finde da eine Kette von dir total passend. Und dann lief das total super. Sie hat mir das auch im Nachhinein erzählt, dass sie so, ja, das ist ein Label und das heißt Capulet. Und er hat dann so, Capulet, Shakespeare, Romeo und Julia, fand das natürlich gleich super, damit so Bildung zu flexen und hat dann die Kette auch getragen. Deswegen gibt es da ganz viel Fotomaterial dazu. Also ich komme ja, wie gesagt, aus einer Anwaltsfamilie. Ich verwende nur autorisiertes, legales Material. Und deswegen zum Beispiel Lenny Kravitz trägt auch meinen Schmuck. Da gibt es aber kein legales Material, also was nicht autorisiert ist und auch von einigen anderen Promis. Aber die legalen habe ich schon gezeigt, ja.
Wahnsinn. Und wie kommen dann die Stars auf dich? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Also mittlerweile bist du natürlich eine große Marke und man kennt dich, aber wie war da der Start? Also kannst du uns da mal so richtig mitnehmen, dass wir dich mal so begleiten können?
Ja, wobei ich da vorwegnehmen muss, dieses ganze Promi-Thema, ich weiß, dass es immer nach außen spannend ist, mich persönlich, mich lässt es total kalt. Mhm. Ich habe ja auch jahrelang als Redakteurin gearbeitet, also ich hatte da jahrelang Kontakt mit Celebrities, also ich finde es jetzt nicht so erstrebenswert. Jede, muss ich dir sagen, jede Krankenschwesterkundin von uns, die 3 Monate auf ein Schmuckstück spart, die toucht mich mehr, aber die Promis sind natürlich interessanter zu erzählen. Das kam auch meistens tatsächlich über Presse. Also ich weiß da, über die Cosmopolitan, Lady Gaga kam, über die InStyle, Johnny Depp kam, über ProSieben tatsächlich. Also da waren dann, also diverse Medien haben schon über uns berichtet. Ich war auch für den New Faces Award nominiert, weil ja, also mein Schmuck ja ein bisschen außergewöhnlich ist. Und da war dann sehr schnell glücklicherweise ein großer Bekanntheitsgrad da. Und dann haben mich die einzelnen Magazine oder eben ja Pressevertreter angefragt, weil sie gerne natürlich einen besonderen Promi im Interview und was Besonderes mitbringen wollten. Und ich hatte Glück, dass sie dann Capulet wollten. Und so kam das recht schnell.
Du hast gerade erzählt, du hast deinen gesamten Kleiderschrank sozusagen verkauft, deine Handtaschen verkauft, um das Startkapital zu haben. Was waren so die größten Ängste, die du damals hattest?
Ich hatte gar keine. Ich hatte gar keine. Ich habe absolut nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Also rückwirkend denke ich mir auch, wow, was habe ich mir dabei gedacht? Also heutzutage natürlich die absolut richtige Entscheidung, aber ich habe da einfach mal, jetzt mal machen, loslegen. Und dass das Ding so groß wird und auch toi, 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 so erfolgreich, habe ich ja jetzt nicht zu träumen gewagt. Ich habe es einfach mal gemacht.
Mhm. Und wie gehst du heute mit finanziellen Entscheidungen um? Also jetzt von diesem, ich mache jetzt einfach und leg los?
Ganz anders.
Ganz anders?
Ganz anders. Also wahrscheinlich leicht gesagt wesentlich ängstlicher, wobei es nicht ängstlicher ist, sondern vielleicht behutsamer. Also ich kenne ja mittlerweile, also ich weiß auch, dass sowohl bei Investitionen in meinem Privatleben als auch im Berufsleben ist ein diversifiziert verteiltes Budget einfach wichtig. Also ich konzentriere mich auch in der Werbung nicht auf einen Kanal, was du vor ein paar Jahren noch gemacht hast, damals hieß es Facebook, das war relativ easy da, mehr Budget, mehr Umsatz, also von der Idee her, das funktioniert alles heutzutage nicht mehr. Also grundsätzlich halte ich es für sehr wichtig, sich nicht abhängig zu machen von einer Plattform, auch eben, ob das ein Mitarbeiter, eine Werkstatt, wie auch immer, sondern immer sich breit aufstellen. Also wenn ich heute investiere, egal in welcher Form, wird das durchdacht. Es wird natürlich auch berechnet, im Zweifel immer auf Long-Term geprüft. Klar gibt es auch kurze Wege und kurze Entscheidungen, aber also mit wesentlich mehr Plan und Gehalt.
Jetzt mal abgesehen von Schmuck und Edelmetallen, was waren denn so deine ersten Investments?
Definitiv in Werkzeug, also ganz am Anfang in Werkzeug und natürlich in Edelmetalle. Und dann sehr schnell hatte ich einen eigenen Store, also einen kleinen Laden in einer sehr zentralen Lage, auch in München. Ja, ich glaube, das waren so die allerersten großen Investments. Also, weil Miete kriegst du auch nicht geschenkt. Und das waren wahrscheinlich die ersten großen Posten, die ich mir aufgehalst habe, ja.
Wie hat sich denn dein Verhältnis zu Geld jetzt auch in der ganzen Zeit verändert? Weil ich meine, jetzt von der Phase auch, wo du sagst, du hattest kein Geld, du hast alles verkauft, um dir deinen Traum zu erfüllen. Und heutzutage hast du siebenstellige Umsätze. Das macht ja auch was mit einem, ob man will oder nicht. Wie verhält sich oder wie ist dein Verhältnis heutzutage zu Geld?
Schon anders als früher. Ich glaube, es gibt aber auch so ein bisschen zwei Persönlichkeiten von mir in meinem, ich nenne es jetzt mal, Unternehmertum. Weil am Anfang, also ich habe mich selbstständig gemacht, einfach nur für meine kreative Freiheit. Mir war das so egal, ob ich irgendwas aufbaue, Geld verdiene, Skalierung, wusste ich wahrscheinlich nicht mal, was das bedeutet. War mir total egal. Ich wollte in Schönheit sterben mit meinen Kreationen. Und belästigt mich bloß nicht damit, dass ihr es kaufen wollt. Lasst mich in Ruhe, ja. Und dann kam das eigentlich erst so der zweite Teil der Persönlichkeit vor einigen Jahren. Das ist dann, es gab keinen ausschlaggebenden Grund. Klar habe ich natürlich das Thema Altersvorsorge immer in Hinterkopf gepochert bekommen von meiner Familie, insbesondere von meinem Papa. Ich werde in der Altersarmut enden, habe ich alles lang genug gehört, wusste aber damit auch nicht wirklich was anzufangen und fand es irgendwann aber schon interessant, wenn ich dieses und jenes umstelle, wenn ich da vielleicht doch ein Risiko eingehe, da mal jemand einstelle, zum Beispiel zum Verpacken, weil nachts um 3 Pakete zu verpacken, ist vielleicht nicht die beste Ressource für meine persönliche Energie. Also da waren so ein paar Schritte, die waren, denke ich, schon mutig im Nachhinein, dass ich mich getraut habe, Mitarbeiter einzustellen, zu wachsen, mich zu vergrößern und auch da zu investieren. Und ja, also deswegen ist es bei mir sehr gesplittet in dieses Wachstum, Skalierung und im Gegensatz zu früher einfach nur Künstler sein.
Mhm. Du hast gerade das Thema Risiko erwähnt und man sagt ja immer so, wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist man ja vielleicht eher so ein bisschen risikoaffiner, was das betrifft, weil du gehst ja schon mal viel Risiko ein. Aber was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass risikofreudig sein in einem Bereich, wie beispielsweise Unternehmensgründung oder Sport oder so, nicht zwingend bedeutet, dass man auch in anderen Lebensbereichen genauso risikoaffin ist. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie ist das bei dir? Wie ist deine Risikotoleranz, was deine Investments betrifft, die du so persönlich tätigst?
Du meinst jetzt für mich persönlich oder für die Firma?
Weil es ist
ein Riesenunterschied. Für mich persönlich bin ich sehr risikofreudig, einfach weil die Learnings zeigen, mehr Risiko, mehr Rendite. Also es ist für mich jetzt einfach so ein ganz klarer Erfahrungsschatz. Für die Firma bin ich wesentlich vorsichtiger. Da hängen aber auch mittlerweile sehr viele Gehälter und Leben davon ab. Und ich halte da auch so ein bisschen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin so ein bisschen der spießige, klassische Allmann, auch wenn man das nicht meinen mag, wenn man uns auf Social Media folgt. Also ich habe da für mich so ein nicht jetzt, also am Anfang dachte ich, ich mache so Pareto-mäßig, dass ich so 80% sinnvoll eher in ETFs oder eben Immobilien und so weiter investiere und 20% ist so zum Spielen, hat sich ein bisschen verschoben. Also im Privatleben bin ich schon risikofreudig. Ist auch schon ab und zu mal in die Hose gegangen, jetzt nicht dramatisch, weil ich mache da jetzt auch keine riesengroßen Faxen, aber ich habe halt einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Mhm. Was hat dich zum Investieren überhaupt bewogen?
Auch im Privaten, meinst du?
Auch im Privaten, ja.
Das ist eine gute Frage. Wüsste ich, ich kann ja auch da keinen entscheidenden Faktor sagen. Ich glaube, bei mir ging es ja privat los. Also ich habe mehrere Immobilien und investiere in Immobilien. Das kam über Bekannte, dass ich da losgelegt habe und das ist auch gut gestartet. Dann macht man natürlich weiter. Und jetzt beim Aktienthema Habe ich mir auch gedacht, also jeder hat irgendwie diese Trade Republic App oder was auch immer, falls ich das überhaupt nennen darf.
Ja, ja.
Dann, das schaust du dir jetzt mal an. Also wenn es jetzt der da hinkriegt, dann werde ich es ja wohl auch hinbekommen. Und ich liebe eigentlich nichts mehr, als mich in Dinge reinzufuchsen. Also ob das jetzt in meinem Marketing ist, weil es ist schon wirklich super, super komplex, was ich da mache. Also um mich da reinzufuchsen in Funnel, diese ganzen Algorithmen, Metriken und wie das ganze Zusammenspiel ist. Also da denke ich, da schaffe ich das mit Finanzen auch. Und siehe da, ich bin jetzt vielleicht nicht der Super-Pro, aber es hat ganz gut funktioniert.
Sehr gut. Jetzt hast du gerade auch schon genannt, dass du auch in Immobilien investierst. Hast du eine bestimmte Immobilienstrategie? Weil ich kenne das auch, dass manche irgendwie dann, weiß ich nicht, dann beispielsweise dieses Fix and Flip machen zum Beispiel oder eben sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie nur auf Neubauimmobilien, nur auf alte Immobilien. Hast du das eine Linie oder?
Ja, ich habe eine Linie. Ob die jetzt super ist, kann ich dir nicht sagen. Für mich funktioniert es gut. Ich kaufe über einen Bekannten, primär in Berlin, weil es einfach interessanter ist als jetzt hier in meiner Heimatstadt München. In Berlin bezugsfreie Immobilien. Das sind in der Regel kleinere Wohnungen in so einem interessanten Kiez wie Friedrichshain, Kreuzberg. Und die sind im Zweifel zu kernsanieren. Also die sind noch offen. Sowohl jetzt von der Hausstruktur als auch von der Wohnung selber. Wir machen dann die Sanierung. Das läuft alles über ihn. Also er kümmert sich da glücklicherweise um alles. Er findet die Wohnungen. Ich schaue mir die dann an. Dann besprechen wir die Sanierung und ich mache Jahresvermietungen. Das ist, da mag man sich jetzt denken, wow, wie kann man sich das antun? Jedes Jahr einen neuen Mieter. Aber dadurch, dass ich einen guten Kontakt dort habe, der sich um alles kümmert, also wenn es Probleme gibt, und die gibt es weit weniger, als man da immer sich in den schlimmsten Vorstellungen ausmalt, dann kümmert er sich auch darum, wir haben Handwerker für alles. Also es ist so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket. Man kann auch super wachsen, eben in kleinen Immobilien. Ist vielleicht nicht der schlauste Weg, weil du musst ja dann immer, also du hast ja für alles die Grunderwerbsteuergeschichten, die Notartermine, Stände. Also ob das in dem Fall ist ja, ich melde ja Internet, die Strom für jede Wohnung an. Also da muss man sich schon um Kleinigkeiten kümmern, aber die großen Posten und Abwicklungen macht der Kontakt. Also wer da interessiert ist, kann sich gerne melden über mich. Ich leite das gerne weiter, weil ich finde das super, jemand zu haben, der einen an die Hand nimmt. Wenn du gar keine Ahnung hast, wirst du dich niemals trauen, eine Immobilie zu kaufen. Und so nebenbei, wenn du sonst auch gut aufgestellt bist, halte ich eine Immobilie oder mehrere einfach für ein ganz gutes Konzept.
Mhm. Ich finde das Konzept des Outsourcings auch ganz gut. Also zum einen, dass man sagt, man holt sich Profis und Experten, Expertinnen da, wo man vielleicht alleine nicht weiterkommt oder wo man auch schneller weiterkommen will. Das erlebe ich zum Beispiel eben auch bei uns im Programm, was wir anbieten, dass natürlich dann zu uns auch die Frauen kommen, die sagen, ich will eine schnelle Lösung. Ich habe keine Zeit, jetzt irgendwie 10 Bücher dazu zu lesen, sondern ich will einfach an mein Ziel kommen und das dann auch umsetzen, ohne Fehler zu machen.
Ja, ich verstehe das auch. Und wenn wir das bieten können, also ihr jetzt mit den Programmen oder wie jetzt in meinem Fall meine Immobilienkontakte, ist es ja fair enough. Ich bin aber trotzdem ein großer Freund von Eigeninitiative und Dinge lernen und Skills und Knowledge ranschaffen, weil jeder möchte es gerne auf ein Silbertablett präsentiert bekommen, nichts machen und sich einfach um nichts kümmern und das wird dir vor die Füße fallen.
Ja.
Also auch bei so Marketing-Themen, wenn ich nicht die neuesten Updates kennen würde, kann mir meine Agenturen und meine Freelancer-Mitarbeiter, die können mir erzählen, was sie wollen. Und ich sage, oh ja, aber das ist aber blöd, dass das jetzt so teuer war. Nee, ich muss mich schon damit auskennen.
Ja, absolut. Und das erleben wir dann zum Beispiel auch genau das, was du sagst, ne, dass man dann eben zum Beispiel zu einer Bank geht oder sich da irgendwie so beraten lässt, falsch beraten wird, zu viele Kosten zahlt, wenn man einfach nicht weiß, wie du sagst, im Bereich Marketing.
Das ist mein Hassthema, Bank.
Ja.
Also, weil da wirst du nie in deinem Sinne beraten.
Nee. Genau, und das ist es nämlich. Und du musst einfach wissen, was sind denn so die gängigen Gebühren? Was sind denn die Kosten?
Ja.
Worauf muss ich denn da achten?
Ja.
Und erst dann kannst du ja wirklich entscheiden, ist es für mich gut oder nicht? Und ja, das weißt du ja selbst, in allermeisten Fällen ist das einfach nicht gut, was man bei der Bank unterschreibt, weil du kriegst ja keine Rechnung nach Hause. Die nehmen sich ja immer wieder auch was weg. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Das höre ich gerade so ein bisschen raus.
Ja, ist wahrscheinlich ein schlechter Moment, weil jetzt gerade bin ich eher so, also ich muss die Bank wechseln auch, weil ich einfach nicht zufrieden bin. Aber also dann bin ich jetzt dann in der Recherche demnächst, dass ich mich da um was Neues kümmere. Also am liebsten, also so die ganzen Investment-Sachen, wie gesagt, habe ich mich reingearbeitet, das mache ich selber, da lasse ich mich nicht beraten. Das ist ja auch, die entscheiden ja im Zweifel in deren Sinne. Warum sollte jemand, dessen Beruf das ist, sich um mein Profit Sorgen machen? Der macht sich Sorgen um seinen. Ist ja auch in Ordnung, aber da muss ich mich selber drum kümmern.
Mhm, absolut. Ich würde gerne noch ein Thema mit dir besprechen, und zwar das Thema Edelmetalle. Weil, ja, Gold geht ja sozusagen jetzt auf die 5000 Marke zu. Und da würde mich mal interessieren, wie merkst du das jetzt in deinem Business auch? Weil du musst ja wahrscheinlich die Preise
absoluter Hass. Ja. Also es ist wirklich, ich verstehe auch, dass so ringsrum wahnsinnig viele Labels, Manufakturen und so weiter, die sind fertig. Also da ist vorbei, weil das Problem ist, dass der normale Kunde nicht den Anstieg mitbekommt und es den auch im Zweifel nicht interessiert, insofern er nicht da investiert ist und jeden Morgen in die Hände klatscht, wenn er seine Kurse checkt. Dass das so dermaßen auf den Schmuck umgelegt wird, ist für uns eine Ultra-Herausforderung, weil wir zum Beispiel nur massiv schmieden. Also wir haben Schmuckstücke, da wiegt ein Ring 100 Gramm, das musst du dir vorstellen, der wiegt so viel wie eine Tafel Schokolade. Jetzt ist innerhalb eines Jahres, also wenn jetzt 13 Monate, den check ich, schaue mir das jeden Tag an, wir sind in Silber um 195% gestiegen. Das kannst du niemals auf den Kunden umlegen, niemals. Wenn wir den Preis auch nur um 10 Euro erhöhen und wir haben jetzt einen durchschnittlichen Warenkorb von 400 Euro, das kann ich sagen, selbst wenn du dann so um 10 Euro, dann kriegst du schon Nachrichten, wirklich so, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, dass ihr jetzt hier die Preise und ihr bereichert euch, ist jetzt selten, weil wir haben die beste Community der Welt, passiert aber trotzdem. Also da sind wir gerade mittendrin, wir versuchen das extrem transparent zu halten, dass wir das auch zeigen, dass wir Charts zeigen, dass wir das erklären. Es wird ja alles teurer. Also wenn wir massive Silberstücke schmieden, die mit 18 Karat vergoldet sind, habe ich den, ich bring's mal auf den Punkt, den Shit of both worlds, weil wir haben 195% Preissteigerung bei Silber und 70% Preissteigerung bei Gold. Also schlimmer kann es ja nicht laufen. Ja. Also ich versuche das intern umzulegen. Ich muss ein bisschen die Preise erhöhen, aber null in der Relation, wie wir es machen müssten. Und dann heißt es für uns natürlich im Endergebnis weniger Profit im Gesamtergebnis. Das nehme ich aber in Kauf.
Und mein anderes Thema noch, Thema Erfolg. Und du bist ja jemand, du hast ja jetzt wirklich viel, ja, Erfahrung, die du mitbringst im Unternehmertum. Viel Erfahrung aber auch und viele Jahre auch, die du jetzt auch in verschiedenen Bereichen investierst. Gibt's eine Sache, wo du festgestellt hast, weil du auch ein sehr offener Mensch bist, dass es ein Thema ist, über das niemand beim Erfolg spricht?
Ja, alles, ja, tatsächlich. Ist jetzt aber gar nicht so dann im Investment-Thema, sondern eher aus diesem privaten Bereich. Also was so die Art, wie ich jetzt mein Unternehmen führe und vielleicht auch mein Leben, wie viel Privatleben das kostet, darüber spricht man nicht. Ich finde das auch in Ordnung, es soll auch nicht abschrecken. Ich mache das auch nicht. Also Social Media findet bei mir nicht unter dem Nullpunkt statt, muss ich sagen. Ist nicht meine Art. Aber da ist natürlich privat, hast du schon Einbußen. Da sage ich dir aber auch, ich habe mir das so ausgesucht. Ich könnte es auch anders haben. Ich könnte mich auch anstellen lassen und halt dann Feierabend haben oder Wochenende oder in Urlaub fahren wie alle anderen. Geht bei mir nicht. Und das ist ja offensichtlich, finde ich das auch cool so. Aber da ist schon anders als bei anderen, ja.
Kannst du noch abschalten?
Nein.
Das frage ich jetzt auch so ganz persönlichem Interesse tatsächlich auch, weil ich das auch merke, also mir fällt schwer. Und ich habe jetzt aber letztes Jahr auch die Erkenntnis gemacht, ich will auch gar nicht.
Danke, genau das. Ich hätte das dir jetzt gesagt. Ich will auch nicht abschalten. Ich finde das total cool, dass von morgens bis abends Zirkus ist und dann nachts dann in meinem Kopf der Zirkus weitergeht. Ja. Also Schlaf ist ein Thema. Ich denke, viele Gründer oder auch du kannst da wahrscheinlich mitreden. Also es funktioniert wirklich praktisch nicht. Ich habe da meine Methoden, aber das ist auch einfach schwierig, weil das ist ja ein Thema, was du über Disziplin und Leistung einfach nicht regeln kannst. Alles weitere, Sport, Ernährung, was ist so, Figur, Fitnesszustand, das kann man ja alles regeln, aber Schlaf ist einfach schwierig. Und dieses Abschalten, ich finde das so cool alles. Ich finde das auch so cool, immer was Neues mir draufzupacken, was zu lernen. Ich finde es immer viel cooler, was zu produzieren, als zu konsumieren. Und da ist der Geist einfach wach. Ich will nicht runterkommen. Ich will mich gar nicht entspannen. Lass mich in Ruhe mit deinem Atmen und Meditation. Ich habe einfach Bock auf Gas geben.
Ja, ich verstehe das total. Also ich muss mich an eine Situation denken, weil ich habe mir letztes Jahr auch vorgenommen, bessere Work-Life-Balance, weniger arbeiten und so weiter. Und dann irgendwann saß ich da und habe dann irgendwie auch so Instagram-Posts vorbereitet. Und natürlich gibt es jemanden aus meinem Team, die macht das super, die macht das viel besser als ich. Aber ich hatte einfach Bock darauf. Mhm. Und es ist ja sowas, wo man auch als Erstes sagt, das musst du abgeben, Social Media musst du abgehen, frisst zu viel Zeit und so weiter. Und da habe ich mir auch gedacht, eigentlich mache ich das auch, weil es mir Spaß macht. Und irgendwie ist mein Job auch mein Hobby, auch wenn es jetzt irgendwie total...
Wollte ich gerade fragen, ist es bei dir, unterscheidest du... Hast du ein Work-Life? Also, weil du machst jetzt den Eindruck, dass schon du eigentlich eher so im Life-Life bist, ja. Und Work ist halt schwimmt mit.
Ja, genau. Ja, ja, es vermischt sich. Also auch allein, ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich auch so ähnlich, auch so Kontakte. Also das trennt man ja auch nicht mehr. Was ist hier ein beruflicher Kontakt, ja. Was ist ein privater Kontakt, sondern das mischt sich ja auch immer alles und das finde ich auch total schön. Und das habe ich aber letztes Jahr erst diese Erkenntnis gehabt, zum einen, dass ich gerne arbeite, dass ich gar nicht so viel Pause auch haben will. Und dann aber auch zu sagen, wenn ich eben Bock habe, mal einen Instagram-Post zu machen, wenn ich Bock habe, mir auch irgendwelche Zahlen und Marketingzahlen auch selbst anzugucken und da irgendwie so rumzutüfteln, dann mache ich das halt auch einfach. Und ich glaube, das ist eben auch so was, wo ich sehe, was viele Gründer und Gründerinnen eben auch haben. Zum einen, dass man natürlich so das Gefühl hat, man ist da sehr so eingebunden in den Job, aber am Ende des Tages ist es gar kein Job mehr, sondern ist eigentlich das Leben.
Ist komplett, also komplett das Leben. Weil gerade jetzt, du hast es mit der Edelmetall-Situation angesprochen, da kannst du dich jetzt hinsetzen, was natürlich einige machen und heulen und sagen, oh Schicksal, warum gibt es die KI und frisst so viel Edelmetall? Aber ich mache das dann anders. Ich setze mich hin und überlege mir einfach neue Strategien. Wie kann ich meine Kunden glücklich machen? Wie kann ich mir Aktionen überlegen? Dann musst du mehr in Offline gehen, mehr Events machen. Also die Community entertainen und der einfach auch was bieten, dass die einen Bezug zum Unternehmen hat, das hört ja nicht nach 22 Uhr auf, also dass ich die Gedanken habe, egal wo ich entlang fahre, wo ich entlang spaziere, was ich lese, aus jedem Buch ziehe ich mir irgendwas, was ich irgendwie dann adaptieren kann für mein Unternehmen und ich finde das auch geil. So.
Was ist denn heute das, was dich antreibt? Also spürst du auch manchmal so einen Druck, dass du diesen Erfolg halten musst, den du hast? Oder gibt es irgendeinen anderen Druck, der dich zieht? Ist es der Freiheitsdruck? Was ist es bei dir?
Nee, also wahrscheinlich sind es zwei unterschiedliche Themen. Ich habe natürlich den Druck, dass wir haben schon stabile KPIs, was so Jahresziele angeht. Also ich möchte jedes Jahr wachsen, egal ob es Kriege, Inflation und Edelmetallanstiege gibt. Also da, wie gesagt, da muss ich mir dann einfach was Besseres einfallen lassen und noch mehr kämpfen und einfach besser, schneller weiter werden mit der Firma. Aber privat kann ich den Druck tatsächlich gut ausklammern. Privat macht es mir einfach Spaß, neue Sachen zu erkunden. Und damit meine ich jetzt nicht Andromeda-Updates bei Meta oder wie gesagt, was ist jetzt der neue heiße Scheiß Tracking oder bei Attributionsmodulen, sondern ich finde es da spannender, eben mich mit der Community zu beschäftigen, neue Themen aufzumachen, neue Kollektionen. Und natürlich muss es überschaubar sein, dass es nicht zu viel wird. Aber ich finde es einfach toll, immer wieder mir auch was Neues auszudenken.
Mhm. Du hast am Anfang gesagt, so wie du gegründet hast, würdest du heutzutage nicht mehr gründen. Deswegen vielleicht an alle Frauen, die jetzt zuhören und die sagen, Mensch, ich habe da auch schon so lange so eine Idee, die ich mit mir rumtrage, einen Gedanken und ich würde jetzt gerne die nächsten Schritte machen. Was würdest du sagen, wie sollte man vorgehen und welche Fehler sollte man dabei vermeiden aus deiner eigenen Erfahrung?
Was man vermeiden sollte, ist dieses, was ein bisschen ein weibliches Thema ist, dieses, ich brenne jetzt für whatever, häkeln, töpfern und ich will da mein eigenes Business draus machen und mach einen Etsy-Shop oder schaffst gerade noch eine Shopify-Seite zu bauen oder so. Das ist meine Leidenschaft und ich will das machen und danach ist Punkt. Also ich finde das schön, ich finde Leidenschaft, merkt man ja, ist ja bei mir auch ganz groß, aber Leidenschaft alleine reicht nicht für ein Business. Da bist du nach 6 bis 12 Monaten bist du komplett frustriert und gibst auf, weil dein Business einfach nicht funktioniert. Also du solltest dich hinsetzen und wenn du wirklich gar kein Kapital hast, setz dich mit jemand hin aus dem Bekanntenkreis, schau, wie ihr das ausbaldowert. Ich habe gelernt, diese Friendship-Dienste, der Bruder von der Schwester, der Freundin und wie auch immer, ist das dümmste Konzept, was du machen kannst. Ich finde es, wenn du es schaffst, such dir jemanden, den du bezahlen kannst, dass du dich nicht blöd fühlst, wenn du ihn anrufen musst, weil du noch eine Frage hast oder weil du irgendwo nicht weiterkommst, sondern weil ihr einen klaren Deal habt. Das finde ich extrem wichtig. Und auch da, was mir da noch dazu einfällt, egal wie dein Business aussieht, verlang von Anfang an ordentliche Preise. Also deine Familie muss zahlen, deine Freunde müssen zahlen, hier kriegt keiner einen Rabatt. Das sag ausgerechnet ich, ja. Ich bin da die Schlimmste, die das Gegenteil macht. Aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil, also wenn es deine Freunde sind, die sehen deinen Leidensdruck, die sehen deine Anstrengungen, die sollten im Zweifel 20% drauflegen auf das, was sie kaufen, und nicht noch irgendwie einen Rabatt aus dir rausquetschen wollen. Und da ist von Anfang an wichtig, und auch wenn du kein Produkt zum Verkaufen hast, weil du dich jetzt als Coach selbstständig machst, dieses deinen Wert erkennen und dich bloß nicht verunsichern lassen.
Mhm. Sehr schön, sehr wichtig. Wir kommen schon langsam zum Ende und ich habe eine Frage. Ich glaube, das ist meine Lieblingsfrage jetzt in dem ganzen Gespräch und bin gespannt auf deine Antwort. Wenn morgen alles weg wäre, was in dir könnte dir niemand nehmen?
Wenn morgen alles weg wäre, du meinst Besitz?
Mhm.
Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, es wäre für mich viel schlimmer, wenn ich Amnesie hätte oder plötzliche Altersdemenz oder was auch immer, als wenn man mir was wegnimmt. Also weil mit meinem Gehirn und meinem Herz, da mache ich halt was Neues. Also mir mangelt es ganz sicher nicht an Ideen. Besitz kommt und geht, muss ich sagen. Selbstverständlich ist es schöner, Besitz zu haben oder ein Investmentpolster, da braucht man ja nicht lang rumreden. Aber lieber ist der Besitz weg als ansatzweise eine Gehirnzelle.
Mhm. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für deine Insights. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch für mich viel mitgenommen.
Danke.
Ich werde mich mal wieder auch über Marketing-Updates mal selbst updaten. Und ja, wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Und danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. Es war ganz toll. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.